Kurzer Hinweis in eigener Sache, hätte ich beinahe gesagt. Nicht in eigener Sache, sondern auf die richtig gute Veranstaltung im CRM-Bereich. Heroes of CRM, was sage ich, richtig gute Veranstaltung. Aus meiner Sicht die beste CRM-Veranstaltung, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Für alle, die Lust haben, dorthin zu gehen, 29. Oktober in Berlin mit dem Code DigitalHero25 kriegt ihr 25% Rabatt auf die Tickets. DigitalHero25 und 25% Rabatt kriegen für eure Tickets am 29. Oktober in Berlin. Viel Spaß!
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Per Dahlheimer in einer Doppelrolle als Geschäftsführer von Hugendubel Digital und von der Tolino Allianz. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Erik. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Sehr gut. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, denn heute geht es aus meiner Sicht um eine richtige Erfolgsstory. Eine Erfolgsstory made in Germany. Wir sagen ganz oft, oh Gott, die Plattformökonomie, die macht alles kaputt und es gibt oft die Frage, wo sind denn mal erfolgreiche Beispiele, wie sich gegen die vermeintliche Allmacht der US-amerikanisch geprägten Plattform mal jemand durchgesetzt hat. Und du hast uns heute eine Story mitgebracht, wie ich erfahren habe, wo es einer Allianz oder einem Verbund gelungen ist, eine eigene offene Plattform zu machen, um den, ich nenne mal jetzt mal einen Namen, um zum Beispiel der Allmacht von Amazon entgegenzutreten und damit wirklich erfolgreich zu sein. So, das wäre jetzt mein Pitch. Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben?
Ja, das bin ich natürlich nicht alleine dabei, aber ja. Der Verbund hat schon dazu geführt, dass wir da sehr erfolgreich sind. Ja.
Sehr gut. Also es geht um Tolino als Marke, vielen als Hardware bekannt, aber da steht vieles dahinter. Wir reden im Allgemeinen auch über den digitalen Buchmarkt. Super spannend, ja eigentlich für E-Commerce eine der ersten Playbooks, die wir so gelernt haben, wie wirklich ein Markt sich dramatisch verändern kann. So, aber bevor wir richtig einsteigen, lieber Per, sag doch mal ganz kurz noch ein, zwei Worte zu dir.
Ja, also ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, habe in den späten 90ern ein eigenes Internetunternehmen gegründet, bin dann in die Buchbranche gerutscht, vor 20 Jahren fast.
Ich bin ja Nostalgiker. Ich finde, man sollte das Unternehmen, auch wenn es das nicht mehr gibt, nochmal erwähnen.
Also sie ist dann Clickfish, Mitgründer von Clickfish gewesen. Ja. Bin dann fast 20 Jahre jetzt in der Buchbranche, habe mich 20 Jahre um E-Commerce gekümmert, im Wesentlichen, aber auch schon 10 Jahre jetzt um die Digitalisierung des Buches und das sind im Wesentlichen E-Books. Mhm. Und seit 5 Jahren bin ich in der Geschäftsleitung, kann man sagen, Tolino, dem ja sehr erfolgreichen Projekt. Ne? Also das ist nochmal vereinfacht gesagt, Kindle auf der einen Seite, Tolino auf der anderen Seite. Wir haben 45% Marktanteil, Amazon hat 50, also von daher sind wir einer der wenigen Initiativen oder wahrscheinlich die einzige weltweit, die Stirn bieten kann im E-Book-Bereich.
Mhm. Sehr gut. Ich glaube, die richtige Reihenfolge ist erstmal kurz drüber zu sprechen, wie sieht eigentlich der Buchmarkt heute aus? Wie ist die Digitalisierung weitergegangen seit 1998? Ja. Und was macht eigentlich das Produkt E-Book mit dem Markt, mit der Plattformherausforderung und auch mit den einzelnen Playern? Also Player, du kannst das viel besser sagen, Player, die ich sehe, sind Verlage, also erstmal Konsumentinnen und Konsumenten. Das sind Verlage, das sind Buchhandelsketten, Organisationen. Was gibt es noch als Player?
Zwischenhändler, also ich kann ja nochmal so ein Plattform. Bisschen den Wrap-up machen. Also die interessant ist erstmal, dass der Umsatz des Buchmarktes seit den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren stabil ist. Das ist wahrscheinlich kontraintuitiv. Woran liegt es im Wesentlichen? Auf der einen Seite verlieren wir viele Käufer, also das heißt, wir haben immer weniger Käufer. Als ich begonnen habe in der Branche, hatten wir ungefähr 50% Reichweite innerhalb der Käuferschaft. Also das heißt, jeder zweite Deutsche hat auch ein Buch gekauft. Heute sind wir bei 30%. Wenn ich wahrscheinlich aufhören werde, wird es wahrscheinlich nur noch ein Viertel sein.
Also wann hörst du dann auf? Du bist noch ganz jung.
Das ist ja so. Nicht absehbar. Ist nicht absehbar.
Aber schon, wenn du sagst stabil, dann meinst du den Gesamtbuchmarkt.
Genau,
also offline und online.
Genau, der ist stabil, weil gleichzeitig, also sagen wir mal, sozusagen 20% Käufer verloren, 20% Preise gestiegen. Also das heißt, in Value ist der stabil. Und innerhalb, sagen wir mal, dieses Buchmarktes hat man dann natürlich noch den Shift gesehen, einmal von stationär zu E-Commerce. Da ist, sagen wir mal, früher so klassischerweise 30% E-Commerce, inzwischen aber durch Corona das erste Mal auf Augenhöhe. Also es gab genauso viel stationär wie E-Commerce-Umsatz im klassischen Sinne. Und hinzu kommt dann noch das ganze Thema E-Books.
Ja.
Also E-Books machen auch so zwischen 5% und 10% des Buchmarktes inzwischen aus. Also wir haben also zwei Transitionen. Einmal die ins Internet, die physischen Bücher, und dann die Transition von physischem Buch zu E-Book.
Das muss ich nochmal kurz durchholen. Also Gesamtmarkt stabil, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte. Na gut, wir haben ja schon mal an der einen oder anderen Stelle über den Buchmarkt gesprochen. Buch hat natürlich auch Konkurrenz, andere Medien, also Streamingdienste, Audio, also dass kein Buch ist, zum Beispiel ein Podcast ist ja kein Buch, ne? Fällt ja unter Buch. Rein von der Definition, sind Hörbücher, sind das Audioprodukte oder sind das Bücher?
Das zählen wir auch zum Buch dazu, aber eben in der Aufstellung eigentlich nicht. Also Hörbücher wachsen ja stark.
Okay, okay. Aber deshalb ist dann praktisch der klassische Buchmarkt, also dort, wo digital oder auf Papier und Papier wiederum distribuiert in stationär versus E-Commerce, das ist stabil. Und du sagst, 50% ist heute schon, oder das stagniert auch, ne? Der E-Commerce-Anteil, wenn man jetzt Corona, wie war der E-Commerce-Anteil
vor Corona? Naja, also muss man ein bisschen vor Corona, nach Corona und wie wird es danach wieder jetzt nach Corona sein?
Ja, das wäre wichtig, wenn ich das schon mal wissen könnte,
bitte. Also wir waren vorher 30% E-Commerce, sagen wir mal, jetzt sind wir quasi schon Hälfte, Hälfte, aber das geht dann wieder zurück. Ne? Das Pendel schwingt zurück. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob wir dann sozusagen wieder bei 45% stationär und 35% online, kann man schlecht sagen. Aber so zumindest waren natürlich die letzten 2 Jahre sehr schwer, auch für den stationären Buchhandel.
Aber wenn du jetzt eine persönliche Prognose abgeben müsstest, dann würdest du sagen, es fällt nicht wieder auf 19er-Niveau zurück, sondern es bleibt irgendwo dazwischen.
Es bleibt dazwischen, ja.
Okay, super spannend.
Ja. Also vielleicht auch nochmal, also noch mal die Robustheit des Buchmarktes auch vielleicht nochmal verglichen zu Video auf der Games und Musik. Es gibt keinen musikstationären Handel mehr, es gibt keinen videostationären Handel mehr und es gibt sowieso schon gar kein Games.
Ja.
Das heißt, wir sind die Letzten, die übrig geblieben sind. Und das ist, aber das Buch ist robust, ne, weil du viele, viele Leute zum Glück ja auch gerne einfach ein Hardcover oder ein Taschenbuch lesen.
Ja, das geht mir in meiner persönlichen Erfahrung, aber vor allen Dingen in meiner privaten Umgebung so, dass da auf jeden Fall.
Und kennst du noch welche, die lesen?
Ja, ich bin mit einer verheiratet, die das Hardcore-mäßig durchzieht und auch Hardcover-mäßig durchzieht und mich jedes Mal doof anguckt, wenn ich versuche, was auf dem iPad zu lesen. Das finde sie doof. Aber ich kann das verstehen. Das ist auch selbst, ich lese auch gerne Bücher als Paperback oder Hardcover. Das verstehe ich total. So, was wirklich kontraindikativ ist. Nee, wie sagt man?
Intuitiv.
Also meine Indikation haben wir jetzt alle möglich, aber was wirklich gegen die Intuition ist für mich, dass dieser Markt auf der E-Commerce-Seite so gegen so einen gewissen Plafond läuft. Also ich glaube, hättest du vor 20 Jahren mit mir das Gespräch geführt, da hätten wir 45% E-Commerce-Anteil jetzt nicht für total unrealistisch gehalten, aber es geht auch nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, also wirst du vielleicht eine Einschätzung zu haben, aber auch so mal die Dominanz zum Beispiel, die ein Player wie Amazon auf dem Buchmarkt aufsetzt, die hat ja deutlich runtergenommen. Also Amazon, für Amazon war doch das Buch so ein bisschen wie die Einstiegsdroge und jetzt haben sie aber auch andere Spielfelder, die viel wichtiger sind.
Die haben uns natürlich das am Anfang sehr schwer gemacht, das Leben, aber haben sich natürlich auch zum Beispiel während Corona dann vom Buch auch defokussiert in Richtung Drogerieartikel. Das hat natürlich auch wieder mal geholfen, dass der stationäre Buchhandel, Online-Buchhandel dann auch wieder ein bisschen Marktanteile gewinnen konnte, 2020 insbesondere.
So, jetzt die letzte Iterationsstufe, das E-Book, also das Buch, was man über einen digitalen Reader irgendwie liest. Da gibt es jetzt ein weltweit bekanntes Produkt, den Kindle aus der Amazon-Welt, ein geschlossenes System. Das, oder ist das so geschlossen? Ja. Das funktioniert nur bei Amazon. Die haben jetzt eine ganz klare, also ich meine, das wäre jetzt eine Intuition, dass die absolut dominant weltmarktbeherrschend sind. Und dann gibt es jetzt in Deutschland eine Allianz, die Tolino-Allianz, die jetzt auch sich dem Thema E-Book schon sehr lange verschrieben hat. Kannst du uns da ein bisschen einführen, was war die Idee dahinter und wer sind eigentlich die Player dahinter?
Ja, also es ist ja so, dass Amazon dort, wo Amazon aktiv ist, das muss man sagen, es gibt natürlich auch Länder, wo Amazon nicht so stark aktiv ist, aber in den aktiven Ländern hat Amazon mit seinem Kindle, kann man ja auch sagen, Kindle plus E-Book, also Kindle Books Programm, in der Regel 80% oder 85% Marktanteil.
Marktanteil also von digitalen.
Von digitalen. Es gibt dann quasi nur Kindle, zum Beispiel in UK oder in USA. Ja, das ist So, und
in UK, schon wenn ich das als Anekdote einbringe, in UK in Heathrow am Flughafen fragen die dich nach Laptops, iPads und Kindles.
Ja,
total verrückt.
Ja, das ist natürlich schon ein Gattungsbegriff, ne?
Ja, muss richtig, man sagen.
So.
Richtig krass.
So, und es ist natürlich auch in Deutschland, kennt man Kindle und Tolino kennen ungefähr 75%. Also da sind wir, sind wir also auch eine hohe Bekanntheit. Und es war schon so 2013, als man absehen konnte, dass in den USA der Markt stark Richtung E-Book geht. Ne? Also man sozusagen hatte damals schon 20% E-Book-Umsatz in den USA. Hat man sich zusammengesetzt in Deutschland unter den großen Buchhändlern. Das war damals Hunlubel, Thalia und Weltbild und hat die Tolino-Allianz mit der Deutschen Telekom gegründet. Also Deutsche Telekom damals noch unter dem, sagen wir mal, so Mantra, eine Milliarde mit digitalen Services, waren also auf der Reise unterwegs, suchten Vertriebspartner, wir waren Vertriebspartner und suchten Technologiepartner. Ja, und so haben wir es zusammen gestartet damals 2013.
2013, und wenn ich jetzt richtig zugehört habe, wart ihr also Händler, Technologieplayer, aber ein Verlag war jetzt nicht dabei?
Verlag war nicht dabei, ist auch bis heute nicht dabei.
Okay, alles klar.
Ja.
Verstanden.
Ja. Und das waren die beiden Pole, wo also da, sagen wir, der Glaube versetzt ja Berge, ne? Also das heißt, hätte ich jetzt damals gedacht, dass diese sozusagen Gründungsallianz das einfach so mal schaffen kann gegen Kindle, eher nicht. Es ist aber sehr positiv ausgegangen.
Also am Ende. Und das ist jetzt die Überleitung zur Erfolgsstory. Erzähl mal ein bisschen, wo steht ihr heute und wie konnte es so weit kommen?
Ja, also man muss jetzt erstmal, also was ist Tolino überhaupt? Dass man sich, also Tolino ist ein Ökosystem. Du kannst also mit diesen Tolino-Geräten, die vergleichbar sind zum Kindle, ja, E-Books lesen. Du kannst aber gleichzeitig auch eine Tolino-App runterladen. Du kannst auch im Webbrowser lesen. Das heißt, du hast erstmal Interkompatibilität zwischen diesen Clients, wie wir es nennen. Also das heißt, du liest auf dem Tolino los, auf der Hardware, und kannst weiterlesen auf der App. Das ist sozusagen, speicherst deine ganzen E-Books in der Cloud und kannst aber auch noch von der Seite, deshalb sind wir ein offenes System, kannst du auch noch weitere E-Books dann rein reinladen. Und wir sind auch noch kompatibel zur Onleihe. Also das heißt, wenn du einen Büchereipass hast, kannst du dir sogar E-Books auf den Tolino laden.
Das ist ja cool. Das
unterscheidet uns auch von Kindle zum Beispiel.
Ja, schon wieder was gelernt. Ja. So, die jetzt die, das heißt, ihr habt dafür eine Plattform oder ein System geschaffen, was
ein Ökosystem ist, kann man sagen.
Ihr musstet vermutlich die ganze rechte Frage auch lernen. Hat euch das da geholfen, dass die Verlage das mit Kindle einmal schon mal durchspielen mussten und ihr dann, ich weiß nicht, ob ihr dann wirklich hinterhergelaufen ist oder musstet ihr?
Wir sind ja mehr oder weniger gleichzeitig gestartet.
Okay, das heißt, also ihr müsstet den gleichen Kampf.
Genau.
Das war ja damals Rechte-Management, das war ja im Audiogeschäft auch ein Riesenthema.
Genau, heute ist das natürlich drops gelutscht, kann man sagen. Ne? Damals haben wir, glaube ich, um jedes einzelne E-Book dann kämpfen müssen.
Ja.
Und über Überzeugung bei den Verlagen.
Das ist doch keine 10 Jahre her. Ne?
Ja.
Ich glaube, jetzt kann man wirklich sagen, drops gelutscht.
Und also ja, inzwischen haben wir 3 Millionen Artikel online. Also das zeigt ja, dass so 9000 Verlage machen mit.
Gibt keine Knappheit an Verfügbarkeit von Content-Titel. Okay, die das heißt, ihr musstet ja auch eine hardware-seitig kompetitiv sein. Das ist ja so, da stelle ich mir vor, wie bei den Nespresso-Systemen, dass man die Einstiegshürde über die Hardware-Investition, die dann beim Endkunden irgendwie liegt, dass man die möglichst gering macht, trotzdem ein attraktives, wettbewerbsfähiges Produkt haben muss, ohne dass ihr jetzt gleich die Auflagen haben könnt, die jetzt ein multinationaler Player irgendwie haben kann. Ne?
Ja. Ja, also man muss sagen, dass das ist das alte Prinzip der Öllampen und des Öls. Also das heißt, wir geben, also kann man ja auch sagen, den Tolino verdienen wir nichts dran an der Hardware. Ist aber ein sehr wichtiges Produkt in unserem Ökosystem. Also das heißt, auch 90% der Bücher werden auf dem Tolino gelesen. Nur 10% werden auf der App gelesen.
Okay.
Ja, also man hat ja damals auch gedacht, das verschiebt sich doch sowieso alles Richtung Tablet. Hat es aber nicht, weil da sozusagen der Tolino von der Anmutung natürlich kein Hightech ist. Aber genau das ist, was die Kunden oder die Leserinnen insbesondere und Leser suchen. Das heißt, so eine Art Eskapismus. Ja, ich ziehe mich zurück, da blinkt nichts, da kommt keine WhatsApp. Ich kann in der Sonne lesen, Akkulaufzeit 4 Wochen. Das ist sozusagen ideal quasi unsere Lesemaschine. Und die bringen wir möglichst in den Markt über Vertriebskanäle, stationär und online. Und von da aus kann man dann über das Gerät selbst oder auch im Internetshop einfach die E-Books kaufen, synchronisieren sich automatisch. Also das ist sozusagen also ein sehr positives Produkterlebnis.
Aber ihr musstet ja zudem auch noch den Markt irgendwie entwickeln, ne? Weil klar gibt es eine abstrakte Nachfrage nach digitalen Lesen, aber es gibt ja Alternativen. Das heißt, ihr musstet dieses Produkt einer Zielgruppe bekannt machen. Ist klar, jetzt habt ihr auch stationäre, sehr stark stationäre Footprints durch eure Partner. Wie steht ihr da heute da im Sinne von Marktanteil und Durchdringung in dem Markt?
Ja, also wir haben, also E-Books haben grundsätzlich, sagen wir mal, Durchdringung und das in der Belletristik, und das muss man wissen, also von ungefähr, sagen wir mal, 10-15%. Mhm. Ja, des Umsatzes, vielleicht in Absatz sogar 20%. Kann man sagen, jedes fünfte Belletristikbuch wird digital als E-Book inzwischen erworben. Mhm. Sei es bei Tolino oder sei es bei Kindle. Mhm. Also sozusagen der sozusagen die Durchdringung. Wir haben, wovon profitiert Tolino? Von der Distribution im Buchhandel. Mhm. Also machen die großen Buchhändler mit, wie Hugendubel und Thalia, Weltbild, aber auch eben die ganzen kleinen, den Großhändler Libri angeschlossen. Mhm. Insgesamt haben wir 2000 Buchhändler, die mitmachen und das Tolino-System damit unterstützen.
Okay, und warum gibt es dann, sonst könnten wir jetzt erwarten, das wäre wieder intuitiv, dass es Zielkonflikte gibt und deshalb der stationäre Handel, dieses Omnichannel-Phänomen, dass im Grunde viele, bevor ich es teile, mache ich es lieber kaputt oder pushe ich es gar nicht. Ja. Wie habt ihr das gelöst, dass ihr da keine Zielkonflikte habt zwischen stationär und digitaler Distribution?
Naja, also wir bieten eben beides an. Ne? Also das heißt, man sieht ja auch sehr viel Tolino-Säulen und Verkaufsplätze in den Filialen selbst. Mhm. Und wir wollen ja auch dem Leser oder der Leserin anbieten, sei es ein physisches Buch oder digital, das ist uns am Endeffekt egal. Für uns ist eine Koexistenz.
Ne? Ich dachte jetzt so um die Kundenbeziehung, wer der Herrscher der Kundenbeziehung oder Herrscherin der Kundenbeziehung ist. Ich hätte jetzt intuitiv erwartet, dass der unabhängige Buchhändler Angst hat, seinen Kunden in die Tolino-Allianz anzugeben, weil er dann vielleicht die Sorge hat, dass das nächste Buch dann halt beim Filialisten irgendwie gekauft wird.
Okay, nein, aber die inhabergeführten Buchhändler haben auch alle einen eigenen Shop.
Mhm, okay.
Und sind auch, ja, von daher verlieren die keine Kunden, sondern okay. Das sind die Kunden des Buchhandels.
Es gibt also eine Schnittstelle, die so ist, dass es im Grunde keinen Incentive gibt, abzuwandern, sondern du bleibst dann im jeweiligen Händler-individuellen System. Also
jeder ist im Vertrieb, ist jeder aus unabhängig, das ist auch schon wettbewerbsrechtlich so. Mhm. Also da im Vertrieb kämpfen wir gegeneinander. Mhm. Im Ökosystem arbeiten wir zusammen.
Gut, technisch. Aber spricht ja für euer Ökosystem, dass es so gut ist, dass es nicht nur von der Kundenseite akzeptiert wird, sondern auch, dass diejenigen, die Kundenbeziehungen mit reinbringen, auch kein Problem haben, diese Kundenbeziehung auf einer Plattform zu haben, die sie nur teilweise kontrollieren.
Ja, das ist die Stärke. Also vielleicht nochmal sozusagen zur Einordnung. Mhm. Der Buchhandel hat genauso viel, sagen wir mal, Kundenfrequenz wie Amazon. Mhm. Jetzt kann man sagen,
echt?
In Summe jetzt kann man sagen, oder Amazon hat genauso viel Kundenfrequenz wie der Buchhandel.
Ja, aber auch da wird man sagen, der Drops.
So, das hieß aber damals eben, wenn wir diese Kundenfrequenz ideal ausnutzen, haben wir eine Chance, 50% vom, also Produkt muss genauso gut sein, ist es. Mhm. Wenn wir die Frequenz ideal ausnutzen, haben wir natürlich Chance, diese Reader auch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und wir haben 60% Überschneidung der Kunden zwischen Amazon und den Buchhändlern.
Echt? Mhm.
Jeder hat aber noch 20% auf seiner Seite. Also wir kommen an den Boris nicht ran, und Amazon kommt nicht an Erika ran. Mhm. Ja, und in der Mitte kloppen wir uns um Sabine. Mhm. Okay. So kann man sich das vorstellen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt, dass wir voll durchgeladen haben dann im stationären Buchhandel, das breit aufgestellt haben, ohne eben Angst der Disruption, sozusagen. Und ja, deshalb stehen wir heute da als Partner, und funktioniert sehr gut. Wir haben letzten Jahr sogar 4% Marktanteil 2020 gewonnen.
Du hast die Gesamtmarktanteilsfrage noch nicht so richtig beantwortet. Wie hoch ist denn euer Marktanteil?
Also wir sind jetzt bei 44%.
Unglaublich. Ja. Und das ist die eigentlich, also ehrlich gesagt, ich kannte die Antwort schon, aber das finde ich wirklich spektakulär, und damit hätte ich niemals gerechnet, dass es möglich ist, in diesem hochinnovativen, sehr komplexen Markt als deutschsprachige Lösung, ihr seid ja nur deutschsprachig, ne? Ihr habt ja nichts.
Ja, wir sind Dach.
Ja, genau.
Also, ja, aber
genau,
Deutschland so, Dach.
Da etwas aufzubauen, was so einen relevanten Marktanteil als Plattform darstellt, dass es dem omnipräsenten Amazon-Konzern irgendwie nicht nur die Stirn bieten kann, sondern wirklich einen substanziellen Teil wirklich vom Tisch.
Ne? Ja, man kann sagen, dass es sogar ein Vier- oder ein Dreiklang ist. Also wir sind ja jetzt sehr stark auf die Distribution ausgegangen. Also das heißt, wie kriegen wir die Tolinos verkauft? Das ist das eine. Wir sind aber auf der anderen Seite Tech-Business. Mhm. Also da sitzen, ich sage mal, also Ingenieure und Physiker bei Tolino, die könnten auch bei Tesla sitzen. Mhm. Also wir haben Leute, weil es ja so eine Kooperation ist, in Toronto, in Dublin, in Frankfurt, in München, in China, in Taiwan und so weiter. Mhm. Also das heißt, wir sind also Multistandort und haben da einfach sehr viel Know-how inzwischen. Kaufen auch die Bauteile genau da, wo Amazon kauft. Ja, das ist kein Unterschied. Mhm. Produktion ist genauso in China-Taiwan. Mhm. Auch das ist identisch. Und dann haben wir, was das Thema Content angeht, alles an einen Partner Libri abgegeben. Mhm. Und Libri kümmert sich eben komplett um die Akquisition der internationalen und deutschen Titel. Mhm. Und das hatte ich schon erwähnt, sind 9000 Verlage dabei, 3 Millionen Artikel. Mhm. Also wir haben heute alles als E-Book verfügbar, was es auch als physisches Buch gibt.
Spektakulär. In der Bearbeitung eures Marktes, also du hast recht, wir haben über Distribution gesprochen. Es gibt ja jetzt auch die Kundenerfahrung, die man mit euren Produkten hat. Jetzt haben diese E-Reader ja den systemischen Vorteil, dass man so ein bisschen das Nutzungsverhalten, die Nutzungsintensität, vielleicht auch Abbruchpunkte sehr gut messen kann. Ich will so ein bisschen auf diese Schnittstelle zwischen Produkt, Marketing, insbesondere vermutlich CRM hinaus. Gibt es da irgendwelche Learnings? Gibt es da irgendetwas, wo ihr einen strukturellen Vorteil gegenüber anderen Produktsystemen habt oder vielleicht auch gegenüber Wettbewerbern?
Also wir haben natürlich die Möglichkeit, auch Dinge zu messen. Also Lesefortschritt zum Beispiel und daraus auch Schlüsse zu ziehen, sofern uns eben die Zustimmung vorliegt, ne, der Kunden, das ist klar. Also das müssen wir schon datenschutzkonform machen. Und aber das ist der große Vorteil, dass ich natürlich schon sehen kann, liest du langsam, riechst du schnell. Mhm. Ja, und dann kann ich dir natürlich auch sagen, bist du fertig, schicke ich dir doch mal eine Empfehlung für das nächste Buch oder bist du fast fertig. Mhm. Also da gibt es viel Möglichkeiten im CRM, was ich sonst natürlich im physischen Buch gar nicht habe.
Wie, ich will so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du es sagen kannst oder möchtest, ich will so ein bisschen auf die Kundenwertperspektive hinaus, aber vermutlich kannst du sagen, was ist der Wert eines E-Books, also was für ein Preis?
Ja, also der typische ist 6,50, also, aber die Hälfte der Artikel geht unter 5 Euro, wird unter 5 Euro verkauft inzwischen.
Okay.
Also ein bisschen so eine Spreizung des Marktes runter unter 5 Euro, viel Self-Publishing. Ja, also jeder kann Autor werden heute. Mhm. Und betreiben wir ja auch mit Tolino Media eine Self-Publishing-Tochter. Mhm, also okay. Könntest du dich jetzt auch mit deinem Buch morgen schon bewerben.
Das Transkript vom Podcast, da muss ich weniger arbeiten.
Sehr schön. Ja. Und da gibt es ja typische Verlagstitel. Ja. Ne? Verlagstitel liegen eher bei 7 Euro, 8 Euro.
Ja, okay. Das heißt, und wie viel Bücher liest so ein aktiver Kunde im Durchschnitt?
Naja, im Jahr so 10.
Okay, gut. Jetzt habe ich ungefähr das Gefühl, wie viel Umsatz pro Kunde stattfindet. Gib mir mal ein Gefühl, mit was für einer Rohmarge man es im Buchhandel so zu tun hat oder im elektronischen Buchhandel.
Also wir sind nicht im Textilbereich.
Mhm, das ist ganz schmal. Gut, ihr habt auch keine Retouren. Und ihr habt kein Mode und Größen und Farben.
Wir haben kein Retourenproblem, genau. Ja. Und bei E-Books sowieso nicht.
Ja.
Ja, also das
gib mir nur mal eine Hausnummer.
Ja, Hausnummern sind so 30-35%, gibt auch im physischen Bereich eher mal 50%. Also das heißt, so muss man sich das ungefähr vorstellen, an Margen.
Okay, das heißt also jetzt mal ganz dumm, du musst das nicht kommentieren, aber so ungefähr habe ich etwas zwischen 20 und 40 Euro Kundenwert pro Jahr, mit dem ich arbeiten kann.
Ja, vor Abzug dann der Kosten, also schon ein bisschen weniger noch.
Ja, klar, und die Kosten werden natürlich... Ich habe auch glaube, du musst auch R&D machen und das verstehe ich alles. Gut, aber das scheint ein Geschäftsmodell zu sein, wo man jetzt zumindest nicht, das ist klar, das ist jetzt nicht wie im Pharmabereich, aber also in manchen Bereichen des Pharmabereichs, aber das ist jetzt, erweckt jetzt auch kein Mitleid. Das ist ein gutes, das ist eine solide Basis.
Das ist erstmal eine solide Basis, ja.
Ja, okay. Was könnte, wenn man nach vorne schaut, auf euren Initiativen, wo legst du in Zukunft mehr Wert drauf und auch gerne mal so auch durchaus skeptisch geguckt, was sind so Dinge, die dich vielleicht abends nicht gut schlafen lassen. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten an. Was sind so eure Initiativen für die Zukunft, damit ihr eure Plattform, euer Ökosystem weiterhin so erfolgreich macht?
Ja, also eine der naheliegenden Initiativen ist das Thema Audio. Mhm. Also das heißt auch, die Tolino App ist audiofähig. Mhm. Das heißt, du kannst da auch deine Känguru-Chroniken hören, wenn du möchtest. Mhm. Es ist so, dass E-Books auch Vorteile bieten beim Nachschlagen. Also ich kann zum Beispiel bei Wikipedia nachschlagen, wenn ich einfach ein Wort nicht kenne. Mhm. Das kann ich vollautomatisiert tun. Mhm. Es wird sicher das Thema Text-to-Speech wichtiger werden. Mhm. Heute ist es ja so, dass es, wir haben, glaube ich, 70% unserer Artikel sind von den Verlagen freigegeben als Text-to-Speech. Mhm. Bedeutet, dass du dir vom Betriebssystem, sei es iOS oder AOS, das vorlesen lassen kannst. Mhm. Das fand ich ganz, ganz interessant. Da gibt es sicher auch in Zukunft Initiativen, dass das immer besser wird. Mhm. Ja, und wir haben, was auch seit einem Jahr jetzt live ist, das Thema Family Sharing. Wir unterstützen bis zu 5 Personen in einer Familie, die dann die Bücher untereinander leihen und teilen können. Also das war ein großer Kundenwunsch. Mhm. Also man sagte, ich fahre in Urlaub und ich muss dann den Tolino von A nach B geben oder meinen Kindern geben oder meiner Frau geben. Und das haben wir inzwischen gelöst, dass du das dann teilen kannst innerhalb deiner Familie. Einfach pushen. Mhm.
Habt ihr auch ein Abo? Also gibt es auch sowas wie eine Lese-Flatrate oder sowas?
Abo ist auch inzwischen ein großes Thema. Tolino Select, das ist das Abo der Allianz, sage ich mal. Und daneben gibt es natürlich noch weitere Abos.
Ja, das heißt, da kann ich einmal was zahlen und dann habe ich die Möglichkeit.
9,95 € pro Jahr. Pro Monat, Entschuldigung. Ja. Pro Jahr wäre wirklich sehr gut.
Ja, okay. Gut, aber das sind ja auch so typische Entwicklungen, um dann wirklich stabile Kundenkohorten aufzubauen, die dann noch ein tieferes, also im Marketing-Space noch ein tieferes
Login haben. Also Tolino Single Downloads bindet schon besser als ein physisches Buch, ganz klar. Abo bindet natürlich noch mal besser.
Das sind die besten Kohorten, oder?
Das sind die besten.
So, aber vermutlich auch die kleinsten, aber das ist ja oft so. Erstmal, klar,
die wachsen. Erstmal, ja.
Ja, aber das ist vermutlich auch eher eine Zukunft, ne? Ich meine, die nächsten Konsumentengenerationen werden ja praktisch schon fast erzogen, dass man Mediennutzung eher im Abo.
Kennen wir aus Video, kennen wir aus Audio.
Ja, großartig. Die, erstmal so nach vorne geguckt, also ich sag mal, und du kannst dann sagen, total schwachsinnige Idee, aber ich finde erstmal, ich bin großer Fan. Ich finde das toll, dass es solche Initiativen gibt, weil, es würde mich nochmal, das wäre für eine Folge für den nächsten Podcast, bei diesen Transformationsthemen ist ganz oft eine Frage, warum beginnt eigentlich Transformation? Jetzt hast du es vorhin schon so ein bisschen schon fast beantwortet, 2013, als da die Wolken am Himmel kamen, so, da vermutlich wolltet ihr einfach nicht zusehen, wie euch dieser Markt vollkommen weggenommen wird. Und das war bei anderen Unternehmen, sage ich, das ist eine Nahtoderfahrung, die dazu führt, dass Transformation stattfindet. Bei euch ist es noch deutlich früher gewesen, aber super schlau. So, jetzt nach vorne geguckt, was könnte schief gehen? Wenn ich mich jetzt zur Seite stelle, sehe ich ganz oft, dass Amazon, aber auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Booking oder you name it, insbesondere dann schnell in Märkten sich durchdringen, wenn Produkte vergleichbar sind. Das wäre jetzt im Buchhandel auch so. Aber wenn zum Beispiel Bewertung und Preistransparenz oder Preisunterschiede ein großes Potenzial darstellen. Jetzt gibt es ja, offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis, gibt es im Buchmarkt ja so etwas wie die Buchpreisbindung. Wäre das eine Gefahr für solche offenen Ökosysteme oder eher etwas, was du positiv sehen würdest, wenn die Buchpreisbindung wegfiele?
Also die Buchpreisbindung führt ja zu Preisparität. Mhm. Ja, das ist ja im Augenblick so. Und
das mag ja die Plattform erstmal nicht, ne? Also die klassische Plattform à la Booking und Check24 und Amazon, die hat, oder Idealo, die hat nichts von Preisparität.
Das, nee, das ist erstmal doof. Das ist erstmal doof, genau. Mhm. Ich sage mal, die Risiken sind größer als die Chancen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man nun partout sehr große Angst haben muss davor, aber wir sehen in anderen Ländern, dass eigentlich Folgendes passiert. Die Bestseller gingen im Preis runter. Mhm. Und die Backlist geht im Preis hoch.
Die Backlist ist der Longtail.
Ist der Longtail, genau.
Super. Ja. Ein Fachbegriff durch den anderen ausgesetzt.
Sehr schön, ja. Also die nicht so stark verkäuflichen Bücher.
Von denen es viele Artikel gibt, die jeder einzeln wenig verkauft wird, aber die in Summe trotzdem eine ganze Menge ausmachen.
Genau.
Okay, das verstehe ich. Also der Head, also die Top-Bestseller und Backlist.
Ja, es würde den E-Book-Markt sicher nochmal anschieben, weil der Preisunterschied dann auch teilweise wahrscheinlich zu den physischen Büchern größer sein würde. Also heute hat man so 40%.
Ja.
Also das heißt, das kommt schon zu einer Verschiebung, aber ja, ist natürlich schwierig zu sagen, wie es dann in Deutschland wirklich ausgeht.
Ja, auf der anderen Seite, auch in anderen, in den verwandten Branchen, wie zum Beispiel im Audiobereich, gab es einen riesen Aufschrei, gibt es ja immer noch, dass im Grunde Künstler, bei euch wären es die Autoren, von den Verlagen, wenn Audioverlagen hat schon gar keiner mehr Mitleid, dass die im Grunde keine Existenzgrundlage mehr haben, weil die Marktmacht der Streamingdienste oder des Streamingdienst so groß sind, dass es im Grunde keine Monetarisierungsmöglichkeit gibt. Ja. Das wäre ja vermutlich beim Buchmarkt.
Ja, die Frage ist, die du ja selbst gestellt hast, eben Thema Plattformmonopolisierung beziehungsweise auch Missbrauch, Marktmissbrauch. Das ist natürlich für alle Branchen oder alle Teilnehmer eine Gefahr. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch EU-Initiativen, die sich damit beschäftigen. Und so hätte ich zumindest nach vorne hin auch Hoffnung, dass es da nicht zu einer Monopolisierung kommt.
Mhm. Also klar, weil so eine Plattform kann sowas auch ganz schnell mal quersubventionieren. Also Stichwort Amazon Prime, die Prime Video, die ja so große Budgets in die Produktion von Hollywood-tauglichen oder Oscar-fähigen Produktionen reinbringen, dass sie mal eben den kompletten Markt auf den Kopf stellen können durch ihre Quersubventionierung, im Grunde durch den Lifetime-Value von Amazon Prime-Kunden.
Ne? Ja, das genau, das kennst du ja auch selbst aus dem Thema Blumen im Baumarkt, ja. Ne? Zum Anlocken und Verschenken.
Ja, genau. Frequenzbringer, genau. Kurzfristiger Frequenzbringer. Damit kann man aber auch Märkte natürlich kaputt machen. Deshalb, obwohl ich sonst eher ein Marktliberaler bin, ich verstehe den Sinn und Zweck der Buchpreisbindung. Vielleicht gerade vor dem Hintergrund der Plattformökonomie war es selten so wichtig, da zumindest faire Wettbewerbssituationen zu haben. Gut, die nach vorne geschaut auf die Marketingseite für die Tolino Allianz. Was habt ihr da in diesem und im nächsten Jahr so euch vorgenommen? Was sind so Schwerpunktinitiativen?
Ja, also wir haben auf der einen Seite natürlich immer ein sehr gutes Reader-Portfolio.
Mhm.
Also drei der Reader sind im Augenblick von der Stiftung Warentest sehr gut bewertet.
Das ist die Hardware.
Kann ich also jedem empfehlen, mal in den stationären Buchhandel zu gehen oder in den Online-Shops der Buchhändler da mal nachzuschauen.
Mhm.
Schönes Weihnachtsgeschäft.
Vermutlich auch ein schönes Weihnachtsgeschäft.
Schönes Weihnachtsgeschäft und Weihnachtsgeschenk. Schönes Weihnachtsgeschenk, ja. Genau. Und
seid ihr auch lieferfähig oder habt ihr auch Lieferengpässe, wie so viele, die mit Chips zu tun haben?
Wir kloppen uns tatsächlich im Augenblick mit den Autojungs um die Chips. Ja,
ja, gut. Ja.
Aber sieht ganz gut aus.
Ja, sehr gut. In was für Preis, das habe ich gar nicht gefragt, in was sind so Preiseinstiegssegmente für die Reader? Also fangen die auch so bei 59 Euro an und hören bei 300 auf? Oder?
Ja, das ist also so ungefähr 70 bis 200 ist die Range.
Okay.
Ne?
Okay.
Also so ein Einsteiger-Page für 70, 80 Euro.
Ja.
Und den Epos-Testsieger Stiftung Warentest so 179, so ungefähr.
Richtig gut. Ja. Ich stelle fest, dass viele der E-Book-Nutzer mehrere Reader haben. Also einen einfachen für einen Strandurlaub und einen guten für einen Daily Use im Wohnzimmer. Ist das ein Phänomen oder ist das nur meine Bubble?
Das ist, glaube ich, deine Bubble.
Okay.
Also das, was wir sehen, ist eher, dass wir dass sie die App und den Reader parallel nutzen.
Okay.
Also das ist eher.
Ist auch viel Ressourcen schon.
Sagen wir mal Common Sense da draußen.
Ja, sehr, sehr gut. Aber ja. Initiativen, Marketing.
Ja, Marketing, genau. Also das Reader. Heißt, neben dem Vertrieb und den tollen Produkten gibt es natürlich auch das Thema Promotion.
Mhm.
Wir werden Festivalveranstalter, die Tolino Story Days am 12. und 13. November.
Mhm.
Cornelia Funke ist dabei, Sebastian Fitzek ist dabei. Du bist hoffentlich auch dabei.
Ja, also.
Interessante Interviews, eine ganz tolle Live-Session den ganzen Samstag und ja, freuen wir uns drauf, also dass wir unter dem Dach Tolino sowas veranstalten können und auch, muss man sagen, alle bekannten Autoren haben auch wirklich sehr herzlich zugesagt und das zeigt auch nochmal, wie stark unser Produkt ist.
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das sind ja oft intrinsisch motivierte, richtig schlaue Köpfe, solche Autoren. Ne? Dass die auch verstehen, dass das Sinn macht, Unabhängigkeit und offene Systeme zu pushen.
Ja, die sind natürlich auch aus Eigennutz dabei. Ne? Fitzek
kommt
auch mit einem neuen Buch. Aber ja, ne, das ist sozusagen, gemeinsam gewinnen wir dort.
Ja, finde ich richtig gut. Also Tolino Days, was hast du gesagt, 12. und 13. November.
Genau.
Ja, und wo kann man sich da anmelden oder wo findet das statt?
Einfach unter www.tolinodays.de.
Tolinodays.de, ja. Sehr gut.
Tolinostorydays.de, Entschuldigung.
Ja, ja, richtig gut. Okay, cool. Die Peer, wir sind schon, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon fast am Ende. Ich möchte dich aber auf keinen Fall hier entlassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was war in den letzten 12 oder 18 Monaten deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
Ja, die beste, die ist nur 200 Meter weg vom Studio.
Mhm.
Wir sitzen ja hier in Hamburg in der Nähe der Messe und in den Messehallen war ja das Deutschlands größtes Impfzentrum aufgebaut und das war sicher meine beste Entscheidung, mich impfen zu lassen dieses Jahr.
Du bist auch ein schlauer Kerl, deshalb hast
das
du da,
weiß ich nicht, aber
ich gar, da bin ich ganz sicher.
Das ist nur
deshalb
meine schlauste Entscheidung.
Das hast du gar nicht gezögert. Ja, ich Glückwunsch, finde ich sehr gut. Was war deine schlechteste Entscheidung?
Ja, die schlechteste Entscheidung war, den Bitcoin im März zu kaufen. Also dann, wenn die Touristen einsteigen. das war die schlechteste Entscheidung. Ja. Aber ich hätte mal etwas früher einsteigen sollen.
Hast du Angst? Also denkst du über Opportunitätskosten, also über entgangene Opportunitäten mehr nach als über mögliche Verluste? Oder tatsächliche Verluste?
Naja, also inzwischen, wenn man sich das mal anguckt, im März kauft, ist man ja wieder durchaus im Positiven. Mhm. Und also das Motiv ja der Kryptowährung war bei mir eher an die nächste Generation zu denken. Mhm. Also ich habe in kleinem Umfang für jedes der vier Kids eine Kryptowährung gekauft, um mal zu gucken, was dann in 30, 40 Jahren so noch übrig ist davon. Ja.
Ich finde das ist ja vermutlich, also entweder
eine, also früher Phase, hätte man ein Sparkonto angelegt.
Ja, ne? Ich habe gerade, meine Eltern sind beide so in den 80ern, ich habe gerade eine Kofferraumladung Briefmarken von meinem Vater mit nach Hamburg genommen, mit der Bitte, um sie irgendwie zu verwerten. Die Aktie des kleinen Mannes.
Ne? Ja, das sehr schön. Die blaue Mauritius kannst du mir geben, den Rest kannst du behalten.
Ja, ich kann dir sagen, die ist nicht dabei und ich glaube, das ist auch alles nichts wert. Ich glaube, noch schlechteres Investment als Briefmarken waren Telefonkarten. Kannst du dich da noch erinnern? Es gab mal eine kurze Zeit, da wurden auch Telefonkarten gesammelt.
Ah, okay. Nee, das erinnere ich mich nicht mehr.
Ja. Und ja, gut, das ist jetzt geschieht. Ich drücke dir die Daumen, dass das auch mit den Kryptowährungen deutlich besser funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht für die Kinder, sondern mehr aus eigenem FOMO, aus Fear of Missing Out, ein bisschen Ethereum gekauft. Ich habe festgestellt, für mich ist das gar nichts Gutes, weil ich jetzt dauernd auf den Kurs gucke. Ich bin gar nicht so ein Daytrader.
Naja, und das ist ja auch für unsere Generation 50 plus, wir verstehen es ja auch nicht mehr.
Nee, das stimmt. Aber das könnte auch ein gutes Argument sein, dass das, was wir nicht mehr verstehen, umgekehrt nicht alles, was wir verstehen, ist auch gleichzeitig ein gutes Investment. Okay, sehr gut. Mein lieber Peer, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt über einen Markt, über den ich mit dir schon gemeinsam, also wo ich von dir schon vorher viel gelernt habe. Gerade diese besondere E-Reader, also E-Books-Perspektive und vor diesem Hintergrund der Plattformherausforderung oder der Plattformchance in diesem Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Ich finde das eine richtig gute Erfolgsstory. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr in eurer Allianz da weiterhin eure Marktanteile nicht nur verteidigt, sondern kontinuierlich und möglichst für alle Seiten gewinnbringend irgendwie ausbauen könnt. Und danke dir für deine Ansichten und freue mich auf das nächste Mal.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und hat riesen Spaß gemacht.
Sehr gerne und viel Spaß an den Tolino Story Days. 12. bis 13. November. Siehst du? Ja. Keine Werbung
im
machen.
Internet.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Peer.
Jo, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.